Ja, liebe Geschwister und Besucher, oder beides, es gibt auch Besucher, die Geschwister sind. Lasst uns zum Anfang noch zusammen beten, ihr könnt dazu sitzen bleiben. Lieber Vater, du hast uns dein Wort gegeben in geschriebener Form. Aber du hast uns das Wort auch in lebendiger Form gegeben, als deinen Sohn Jesus Christus, der von sich sagt, dass er das Wort ist. Er verkörpert all das, was du bist, und deinen Charakter können wir an ihm sehen. Habt du Dank, dass du uns beides gegeben hast, und wir leben von beidem. Und wir möchten dich heute Morgen bitten, dass du uns hilfst, dass wir verstehen, wie du bist, wie Jesus Christus ist und was du an uns getan hast und wie wir sein sollen, nach deinem Willen. Hilf du uns, das zu verstehen. Wirke du in unseren Herzen durch dein Wort und durch deinen Geist. Amen. Ja, eigentlich wäre heute die zweite Predigt dran gewesen zum Thema Allein die Gnade in der Reihe Reformation heute. Allerdings ist gerade bei uns sehr, sehr viel los und das Thema braucht noch etwas Vorbereitung. Deswegen habe ich was anderes mal dazwischen geschoben, ein Text, von dem ich dachte, dass er einfacher wäre. Naja, wie auch immer, dieser Text liegt mir seit circa 5 Jahren am Herzen. Es ist dieser kurze Abschnitt in Matthäus 12, die Verse 14 bis 21. Ihr könnt schon mal aufschlagen in der Zwischenzeit. Damals hat dieser Text angefangen, mich etwas zu lehren über unseren Herrn Jesus Christus. Und ja, dieser Vorgang des Lehrens, des Anwendens und vor allen Dingen des Umsetzens dessen, was der Apostel Matthäus uns darin mitteilt über unseren Herrn, nun, ich muss sagen, ist auch heute noch eine Baustelle. Es hat auch heute noch nicht bei mir zumindest den Grad erreicht, dass ich sagen kann, so, jetzt habe ich es in der Tasche, jetzt so läuft es jetzt richtig und ich habe es jetzt endgültig kapiert. Vielleicht geht es euch dann auch so. Werden wir sehen. Lasst uns zunächst mal klären, zu welchem Abschnitt des Lebens Jesu diese 7 Verse gehören. Und der Herr Jesus ist ja zu dem Zeitpunkt im Land Israel unterwegs. Er ist bereits seit einiger Zeit dabei, zu predigen, in verschiedenen Dörfern, Städten. Er tut Wunder, er heilt Menschen, er befreit Menschen von dämonischer Besessenheit. Und seine Botschaft ist die des Heils, der Vergebung und des kommenden Reiches Gottes. Und wo er hinkommt, tatsächlich heilt er alle Kranken. Klammer auf, Klammer zu. Das ist ein echter Heilungsdienst. Einer, der wirklich alle Kranken heilen kann. Lesen wir nachher auch nochmal in diesem Vers. Er heilt alle Kranken. Nicht nur die, die gerade Bauchschmerzen haben oder Rückenweh, sondern alle. Gut. Klammer zu. Ja, während das geschieht, formiert sich immer klarer Widerstand. Vor allen Dingen von den Pharisäern. Wo er hinkommt, stößt er auf ihren Widerstand. Erst ist dieser Widerstand nur, dass sie bei sich etwas denken, dass sie dagegen grollen. Und hier in unserem Text sind wir dann schon in dem Punkt, wo sie sich verabreden, wie sie ihn ermorden können oder wollen. Und aus der Parallelstelle in Markus 3 erfahren wir dann sogar, dass sie sich mit ihren Erzfeinden, den Herodianern, zusammentun. Also die konnten sich überhaupt nicht riechen, Pharisäer und die Anhänger von Herodes, aber sie hatten einen gemeinsamen Feind, Jesus Christus, als Feind ausgemacht und dann haben sie sich verbündet. Immer wieder versuchen sie, ihm eine Falle zu stellen. Und zuletzt, diese Geschichte kommt in diesem Kapitel ab Vers 9, haben sie ihn sogar belauert, ob er in einer Synagoge wohl am Sabbat die verdorrte Hand eines Menschen heilen würde. Die Pharisäer und Herodianer hassen und belauern ihn also, aber viele andere folgen ihm nach, wo er hingeht. Und nach dieser Geschichte der Heilung der verdorrten Hand und der anschließenden Auseinandersetzung mit seinen Feinden kommen wir also zum heutigen Text. Vielleicht habt ihr jetzt schon die Baptisten-Klimaanlage betätigt, ne? Mit Blättern gewedelt, Matthäus 12, die Verse 14 bis 21 aufgeschlagen. Dann lasst uns jetzt mal zusammen lesen. Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Jesus aber zog sich von dort zurück, als er es bemerkte. Und es folgte ihm eine große Menge nach, und er heilte sie alle. Und er befahl ihnen, dass sie ihn nicht offenbar machen sollten, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet wurde, der spricht: Siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich will meinen Geist auf ihn legen, und er wird den Heiden das Recht verkündigen. Er wird nicht streiten noch schreien, und niemand wird auf den Gassen seine Stimme hören. Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen, und einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht zum Sieg hinausführt, und die Heiden werden auf seinen Namen hoffen. Wie wir sehen, nimmt der Evangelist Matthäus das, was hier geschieht, und setzt es in einem direkten Zusammenhang mit dem, was der Prophet Jesaja vor mehreren hundert Jahren gesagt hat. Er sagt, das ist darin erfüllt, das, was Jesaja gesagt hat, und zwar, was er gesagt hat über den Knecht Gottes, den Messias, den leidenden Messias an der Stelle. Indem wird der Herr seinen Dienst an Menschen um ihn herum gehandelt und zu ihm geredet hat, verhält er sich genauso, wie Jesaja es vorausgesagt hat. Und er erfüllt damit die Prophetie. Und darum lassen Sie jetzt sehen, was wir über Jesus Christus, den Knecht Gottes, hier lernen können. Damit wir den Überblick nicht verlieren, tun wir das in drei Abschnitten. Der erste geht von 14 bis 16. Das ist der Knecht Gottes und sein Umfeld. Der zweite geht von Vers 17 bis Vers 19. Da sehen wir den Knecht Gottes, der anders ist als erwartet. Und im dritten Abschnitt, Verse 20 bis 21, sehen wir, dass der Knecht Gottes barmherzig ist. Ich habe mich sehr gefreut über die Lieder, die wir gesungen haben. Die haben genau dazu gepasst. Und die erste Stunde hat auch gepasst. Da ging es um die Barmherzigkeit. Also heute könnte man wirklich sagen, alles aus einem Guss. Das ist das Hauptthema eigentlich, die Barmherzigkeit. Aber kommen wir mal zum ersten Abschnitt, die Verse 14 bis 15. Hier in Vers 14 finden wir es, dass sich die Pharisäer verabreden, den Herrn umzubringen. Und wir würden das ganze Kapitel, vielleicht sogar die ganze Auseinandersetzung zwischen Jesus und den Pharisäern falsch verstehen, wenn wir denken, dass es da wirklich nur um die Sabbatfrage geht. Das war nur der Anlass, an dem sich alles entzündet hat, die Sabbatfrage. Es ging letztlich um Macht, ja, oder man könnte es noch besser sagen, Vollmacht. Bis dahin waren nämlich die Pharisäer diejenigen, die den Anspruch hatten, dass sie die vollmächtigen Verkünder des Wortes Gottes seien. Sie waren diejenigen, oder zumindest dachten sie das, die dem Volk sagten, wie das Gesetz Mose, wie die Propheten, wie das ganze Wort, das es bis dahin gab von Gott, richtig zu verstehen sei. Und dann kommt jemand, der lehrt völlig anders. Und dieser jemand, Jesus Christus, er ist das Eigentliche, der eigentliche Autor des Wortes. Er weiß also, was es in Wirklichkeit bedeutet. Und er sagt den Leuten das auch und er bekräftigt es sogar mit Zeichen und Wundern. Also Wundern, die er tut, Dinge, die wirklich nur göttlicher Natur sein können. Zeichen deswegen, weil sie auf etwas zeigen, nämlich auf ihn, den Messias, den Gesalbten, der kommen sollte. Die unterstreichen das, diese Wunder, die Botschaft, die er bringt. Und ja, die Zeichen waren eindeutig göttlichen Ursprungs. Deswegen sagt ja, am Rande bemerkt, Nikodemus auch, als er auf Jesus trifft, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Sie wussten es, er kam von Gott. Sie wussten, da kommt jetzt jemand, der es richtig erklärt, der mit Vollmacht spricht. Und die Wunder, die waren so eindeutig. Wann war der letzte Aussätzige in Israel geheilt worden? Nun, die Schwester von Moses, Miriam. Das war sehr lange her. Und jetzt kommt einer her, der heilt Aussatz. Einfach, indem er spricht. Noch nie seit Elisa war ein Toter auferweckt worden. Und da auch nur mit viel Gebet. Jesus spricht ein Wort und Tote stehen auf. Also ganz eindeutig, er spricht mit Vollmacht. Er ist Gottes Sohn. Und dann ist das, was wir in Vers 14 lesen, dann da, die einzige Lösung in ihrer Sicht. Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Aber viel wichtiger als das, was die Pharisäer tun, ist das, was der Herr Jesus tut. Was tut er? Denkt einmal über diese Situation nach. Er ist derjenige, Paulus nennt ihn, oder Paulus sagt im Kolosserbrief, dass durch ihn die ganze Welt geschaffen wurde. Und jetzt kommen diese Leute her, die er eigentlich geschaffen hat. Und die verschwören sich gegen ihn. Also eigentlich schwer vorstellbar. Er könnte mit einem Hauch seines Mundes sie umbringen. Wie es heißt, dass er einmal in Zukunft den Antichrist durch den Hauch seines Mundes, er muss ihn noch nicht mal anfassen. In Matthäus 26 lesen wir, dass er Legionen von Engeln bestellen könnte. Matthäus 26, Vers 53, wo Petrus ihn verteidigen will mit dem Schwert, dann sagt er, oder meinst du, ich könnte nicht jetzt meinen Vater bitten und er würde mit mehr als und er würde mir mehr als 12 Legionen Engel schicken? Diese Macht, die hätte er auch hier gehabt, diese Leute mit einem Wort platt zu machen, damit er predigen kann, seine Botschaft den Leuten sagen kann. Aber er macht es nicht. Er hätte sich die ganze Pharisäerbande vom Hals schaffen können und die Herodianer noch dazu. Aber was lesen wir in Vers 15, was er wirklich tut? Jesus aber zog sich von dort zurück, als er es bemerkte. Und es folgte ihm eine große Menge nach und er heilte sie alle. In Neudeutsch würden wir sagen, er fährt eine Deeskalationsstrategie. Er sucht nicht den Streit. Nun, wenn der Streit zu ihm kommt, er weiß sich zu wehren mit der Waffe des Wortes. Ja, wir sehen, wenn die Pharisäer zu ihm kommen, er duckt sich dann nicht weg. Er entgegnet ihnen schon was, aber er sucht nicht den Streit. Er sucht nicht den Konflikt mit den Pharisäern. Er weicht ihnen aus, wenn es an ihm liegt. Seine Zeit ist noch nicht gekommen, sie endgültig zu richten. Und Jesus Christus kannte die richtige Zeit. Er wusste immer, was dran war. Ein anderer Führer Israels wusste das nicht. Wenn wir an Mose denken, er hatte auch Zorn, man könnte sogar sagen einen gerechten Zorn. Er sah, wie ein Ägypter, ein ägyptischer Aufseher, ein Hebräer schlug und er ging dazwischen. Auf dem Wege hat er den Ägypter umgebracht. Das war noch nicht dran. Gott würde sich später selber drum kümmern und er musste Mose erst 40 Jahre zubereiten. Gut, er musste es nicht, aber er hat es getan. Er hat etwas getan, das einfach noch nicht dran war. Er hat Gottes Plan vorgegriffen. Aber wenn wir das Leben, das Handeln unseres Herrn betrachten, dann müssen wir eines sicher im Blick behalten. Er hatte eine bestimmte Mission und um diese Mission zu erfüllen, wusste er und hat immer das Richtige getan, um nicht vorzeitig zu einer Eskalation zu führen. Das Missionsziel seiner Mission war, zu sterben am Kreuz durch die Hand der Sünder zu einer Erlösung für viele Sünder. Ein Werk Gottes ausgeführt durch die Hand von sündigen Menschen. Zur Erlösung von sündigen Menschen. Das war das Ziel seiner Mission. Darum dürfen wir nicht alles, was Jesus tut, einfach als 1:1 moralisches Vorbild übernehmen. Er hat ja auch nicht geheiratet, deswegen würden wir nicht sagen, heiraten ist verboten. Er hat nicht in der Armee gedient, deswegen können wir nicht sagen, weil er nicht in der Armee gedient hat, dann dürfen wir es auch nicht. Also gewisse Dinge waren einfach speziell. Und da dürfen wir keine Maßgabe für uns ableiten. Aber von seinem Charakter, der sich hier widerspiegelt, da können wir immer lernen. Was sehen wir in diesem Vers, das für uns Geltung hat? Er ist nicht aggressiv. Und er ärgert nicht Leute, bei denen es keinen Sinn hat, sie zu ärgern, sich mit ihnen anzulegen. Wenn wir die göttliche Weisheit unseres Herrn betrachten, seine Geduld war immer vollkommen. Er war maximal geduldig. So geduldig wird von uns niemand je sein. Außer wenn wir irgendwann verherrlicht sind, dann wird unsere Geduld vollkommen sein und dann brauchen wir sie wahrscheinlich nicht mehr. Gehe ich mal von aus. Weil im Himmel gibt es nichts mehr, mit dem wir geduldig sein müssen. Ja. Er ist nicht aggressiv und ärgert nicht Leute unnötig. Wenn wir die göttliche Weisheit aus den Sprüchen Salomos in Aktion sehen wollen, dann müssen wir das Leben unseres Herrn betrachten. Er konnte immer auf seine Zeit warten. Und es war nicht so, wie es in Sprüche 25, Vers 28 beschrieben wird. Da ist dann das Negativbeispiel. Wie eine Stadt mit niedergerissenen Mauern, so ist ein Mann, der seinen Geist nicht beherrschen kann. Sondern in Sprüche 16, Vers 32, da wird das beschrieben, was wir beim Herrn wiederfinden. Besser ein Langmütiger als ein Starker. Und wer sich selbst beherrscht, als wer eine Stadt bezwingt. Vielleicht geht es euch wie mir. Ich weiß oftmals nicht den richtigen Zeitpunkt. Mir fehlt die Weisheit, zu wissen, was wann dran ist. Sollen wir jetzt konfrontieren? In Liebe natürlich. Oder sollen wir noch zuwarten? Sollen wir einer Auseinandersetzung aus dem Weg gehen? Oder können wir ihr nicht mehr aus dem Weg gehen? Es gab jemanden, und es gibt ihn immer noch, der diese Weisheit vollkommen verkörpert, Jesus Christus. Und dieser jemand, der steht jedem von uns, dir und mir, zur Seite, damit du seine Sanftmut und Weisheit lernen kannst. Wenn du ihn darum bittest, wird er es dir beibringen. Und es wird ein Leben lang dauern, befürchte ich. Weil wir lernen nicht so schnell. Ja, als zweites sehen wir, der Knecht Gottes ist anders als erwartet in Versen 17 bis 19. Und vielleicht gehört ihr auch zu den Leuten wie ich, die sich eigentlich fragen, warum der Herr so oft den Leuten, die er heilt, sagt, dass sie das jetzt nicht in die Welt hinaus posaunen sollen. Hier kommt es in Vers 16 ja wieder vor. Und er befahl ihnen, dass sie ihn nicht offenbar machen sollten. Nun, sie haben es dann trotzdem immer gemacht. Aber warum sagt das? Wenn doch viele von den Wundern Jesu hören, ja, angenommen, er hätte jetzt das Gegenteil gesagt. Also, du bist jetzt, sagen wir mal, von Blindheit geheilt. Und jetzt geh durch Judäa, Samaria, Galiläa und erzähle allen, dieser Jesus Christus von Nazareth hat mich geheilt. Das ist der Messias. Erzähl es überall rum, was er an dir getan hat. Das würde doch, wenn das alle machen, die er geheilt hat, eine Riesenmenge von Leuten. Dann wäre doch toll, oder? Dann kommen die alle und hören seine Botschaft und viele werden gerettet. Oder viele glauben an ihn. Könnte man so nach menschlicher Logik ja denken. Aber so funktioniert es im Reich Gottes nicht. Niemand glaubt zu seiner Errettung, weil er ein Wunder gesehen hat. Die Zeichen Wunder dienten nur als Hinweis darauf, dass er wirklich der Messias war. Sie unterstrichen das, was er predigte. Dann hätten die Leute sich auf die Unterstreichung konzentriert, was sie leider gemacht haben, nicht auf den eigentlichen Text. Und vielleicht hilft das zu verstehen, wenn wir uns vor Augen halten, dass die Leute damals einen politischen Messias, einen politischen Befreier von der Herrschaft Roms wollten. Das war ihre Vorstellung vom Messias. Die Geheilten, die oft gar nicht von ihrer Sünde geheilt waren, sondern nur von ihren Krankheiten, haben dann bestimmt oftmals von der Macht dieses Messias gesprochen, aber es versäumt, auf das Eigentliche hinzuweisen, nämlich dass er rettet aus Sündennot. Es war auch eine weit verbreitete Meinung über den Messias, die all die Stellen im Alten Testament ausblendete, wo es um das Leiden des Messias ging. Die allermeisten haben das damals gar nicht zusammengesehen. Sie haben nur den triumphalen Messias gesehen, von dem auch die Rede ist, was der alles tun würde. Aber dass auch vom leidenden Gottesknecht die Rede ist und dass das eine und dieselbe Person ist, das haben ganz, ganz, ganz wenige erkannt, wenn überhaupt. Also das wurde einfach ausgeblendet. S. Lewis Johnson, ein langjähriger Bibellehrer und Schriftausleger, der hat es mal in einer Predigt gesagt. Und er meinte, dass der Herr verhindern wollte, dass die Leute basierend auf einem falschen Enthusiasmus eine Volksbewegung anfangen, die ihn quasi als König der Straße, als den politischen Messias in den Vordergrund bringt. Wir sehen ja eine ähnliche Neigung der Leute in Johannes 6, in Versen 14 bis 15. Nachdem der Herr das Wunder der Speisung der 5000 getan hat, da heißt es dann, als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus getan hatte, sprachen sie, das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Das klingt ja noch nicht so schlecht, ne? Aber dann, da nun Jesus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen, zog er sich wiederum auf den Berg zurück, er allein. Das wollten sie. Das hätten sie gemacht, wenn sie es noch mehr ausgebreitet hätten. Einfach nur von seinen Wundern reden. Doch wir müssen eigentlich nur dieses kleine Wort beachten. Darf ich euch dafür ein bisschen sensibilisieren, auf zwei Worte zu achten, wenn die in der Bibel vorkommen. Denn und damit. Hier steht damit. Nach einem Denn oder einem Damit kommt immer eine Begründung oder ein Ziel. Wofür ist das oder warum ist das so? Also, damit erfüllt würde, was durch den Jesaja geredet wurde, der spricht, siehe mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Gebieter, an dem meine Seele wohlgefallen hat, ich will meinen Geist auf ihn legen und er wird den Heiden das Recht verkündigen. Er wird nicht streiten noch schreien und niemand wird auf den Gassen seine Stimme hören. Hier wird noch einmal gezeigt, dass Jesus Christus wirklich der ist, den Gott als Messias geschickt hat. Warum noch einmal? Nun, ein ähnliches Zitat und ein Teil davon kommt schon in Matthäus 3 nach seiner Taufe. Matthäus 3, Vers 17. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist der Mann Gottes, der Messias, an dem Gott wohlgefallen hat. Aber jetzt schauen wir uns den Satz an, der eigentlich begründet, warum der Herr so aufgetreten ist, wie er es getan hat. Er wird nicht streiten, noch schreien und niemand wird auf den Gassen seine Stimme hören. Das war die Sache, die den Herrn ausmachte. Er trat nicht auf wie ein Marktschreier, der seine geistliche Ware da anpreist und schaut mal, wie toll ich bin und was ich habe und ich. Diese Art, wie Leute damals schon Marketing betrieben haben und wie heute auch noch Leute quasi geistliches Marketing für ihre religiösen Güter, ihre geistlichen Güter betreiben, das war nicht sein Stil. Er war demütig, kein Marktschreier. Sein Auftritt war still und demütig. Er wollte nicht Ruhm und Ehre für sich. Aber wir haben im Vers 15 gelesen, er heilte sie alle. Jeder, der kam, wurde geheilt. Jeder. Und wenn das nicht ein Grund gewesen wäre, in ein Dorf, irgendein Dorf in Judäa oder Galiläa, mit einem Triumphzug schon von draußen reinzukommen, mit viel Tamtam und, ja, wir kennen das heute vielleicht von Umzügen, vielleicht nicht gerade zu Karneval, aber ja, mit viel Triumph halt, ne? So ein Aufgebot und da kommt jetzt der, der alle heilt. Das hat er nicht gemacht, er wollte das nicht. Es gibt eine Geschichte, die S. Lewis Johnson immer gerne erzählte, wenn es um das Auftreten Jesu ging. Ich habe die einfach mal geklaut. Nun, und zwar spielte das so um die vorletzte Jahrhundertwende rum, 1800 irgendwas bis 1900 irgendwas. Da gab es ein Krankenhaus in England und da wurde angekündigt, den Patienten, also morgen im Laufe des Tages wird König George V. kommen. So, was haben die Patienten gemacht? Oh, der König von England kommt. Haben sich alle so schick, wie sie konnten, angezogen, so weit es möglich ist im Krankenhaus. Und da war ein kleiner Junge, der hat ganz besonders sich drauf gefreut. Oh, der König kommt und ich werde persönlich den König von England treffen. Und er hat gewartet, gewartet. Irgendwann kam so eine Gruppe von Leuten, also vorneweg ein Mann in einem normalen Anzug, begleitet von ein paar anderen Männern. Die sind von Zimmer zu Zimmer gegangen und der Mann, der hat sich auch zu ihm gesetzt, hat mit ihm ganz lieb geredet, mit dem kleinen Jungen, und hat ihm über den Kopf gestreichelt und ist wieder weitergegangen. Und der kleine Junge hat gewartet und gewartet. Wann kommt denn jetzt der König? Ist ja schön, wenn Besuch da ist, aber wann kommt der König? Und abends war der Tag vorbei. Dann hat das Pflegepersonal gefragt, ja, wann kommt denn der König? Nun haben die Pflegekräfte zu ihm gesagt, aber der König war doch da. Wann das denn? Ja, der Mann, der dir den Kopf gestreichelt hat. Das war der König. Ja, aber der hatte ja gar keine Krone auf. Er hat die Krone im Palast gelassen. So ist es auch bei Jesus gewesen. Er hat die Krone zu Hause gelassen. Er ist nicht mit seiner ganzen Herrlichkeit gekommen. Er hat sich mit Demut bedeckt. Und er möchte, er, der vom allerhöchsten Thron herabgestiegen ist, um zu uns zu kommen, der, man könnte sagen, das Kleid der Demut angezogen hat, er möchte, dass wir von unserem Thron, der bei weitem nicht so hoch ist, auch herunterkommen, dass wir demütig sind. Dass wir uns nicht selbst wichtig machen. Nicht viel Geschrei um uns selbst machen. Und ja, das ist etwas, das er auch in uns wachsen lassen möchte. Vor vielen Jahren hatte ich oft mit einem Menschen zu tun, der charakterlich sehr, sehr schwierig war. Und ich habe immer noch im Gedächtnis, was einige meiner Kollegen von ihm sagten. Das habe ich von mehr als nur einem gehört, die haben gesagt, also er ist in seinem Fach sehr gut, aber das will er auch hören. Und was willst du hören? Wir hören doch am allerliebsten, dass wir toll sind, dass wir super sind. Und manche Leute können ohne Bestätigung
von allen möglichen Cheerleadern überall, die sie zujubeln, wie toll sie sind, schon gar nicht mehr arbeiten. Ja, was möchtest du, dass andere Leute über dich denken? Wie wichtig möchtest du, dass andere dich nehmen sollen? In Matthäus 23, 5 bis 7 sagt der Herr von den Pharisäern, alle ihre Werke tun sie, aber um von den Menschen, von den Leuten gesehen zu werden. Sie machen nämlich ihre Gebetsriemen breit und die Säume an ihren Gewändern groß und sie lieben den obersten Platz bei den Mahlzeiten und die ersten Sitze in den Synagogen und die Begrüßungen auf den Märkten und wenn sie von den Leuten Rabbi, Rabbi genannt werden. Das macht natürlich von uns keiner. Wir haben auch gar nicht diese Gewänder, wo man diese Quasten dran machen kann. Würde schon ein bisschen komisch aussehen, wenn wir damit rumlaufen. Aber was geschieht in deinem Herzen? Was möchtest du von ganzem Herzen? Wie möchtest du, dass Leute dich sehen? Wenn du unter anderen Gläubigen bist. Und vielleicht geht es dir so, du merkst, oh, da ist echt ein Problem bei mir. Ich möchte von Leuten wirklich viel höher geistlich angesiedelt gesehen werden, als es eigentlich in Wirklichkeit der Fall ist. Und du erkennst es als Problem. Nun, dann gibt es Hoffnung. Und die Hoffnung, die kommt jetzt im letzten Abschnitt. Der Knecht Gottes ist barmherzig. Das lernen wir in Versen 20 bis 21. Lass uns mal kurz zurückblenden, was geschehen ist. Ich hatte es schon erwähnt, vor dem Text, den wir eben gelesen haben. Da ist eine Synagogenversammlung am Sabbat. Und ja, man kann sich das richtig plastisch vorstellen, ne? Da kommt wie jeden Sabbat auch ja, dieser Mann mit der verdorrten Hand. Das war also eine gelähmte Hand, die konnte er nicht bewegen. Vielleicht war sie auch noch verkrümmt. Und ja, Pharisäer sind auch dabei. Die gehen ja auch brav in die Synagoge. Und nun, sie wussten, Jesus ist im Ort und der geht, wo er ist, wenn er den Sabbat ist, geht er in die Synagoge. Da haben sie gedacht, mal gucken, was da passiert. Wird der wohl am Sabbat diesen, ach, keine Ahnung, wie der heißt, den da halt heilen, weil das am Sabbat heilen, na. Das geht nicht. Damit würde er sich ganz klar als Gesetzesübertreter offenbaren. Die Pharisäer sind da und sie belauern Jesus Christus. Und für die Pharisäer ist dieser Mann mit der verdorrten Hand nichts weiter als ein Argument, als ein theologischer Streit, den sie gewinnen können. Sie sehen nicht das Elend bei diesem Mann. Da ist ein Mann, der kann seine Familie und sich selbst nicht ernähren, weil er eine lahme, verdorrte Hand hat. Das sehen sie nicht. Sie sehen nur in ihm eine theologische Lektion. Was ihnen viel, viel, viel wichtiger ist, ihre selbstgebastelten Regeln. Sabbatregeln. Für diese Pharisäer ist der Mann in sich nutzlos. Eine wandelnde Theologielektion, wie ich sagte, über den Sabbat. Unser Herr sah in ihm einen geplagten Menschen, über den er sich erbarmen konnte. Und im Kontext dieser Begebenheit zitiert der Evangelist Matthäus den Propheten Jesaja: Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen und einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht zum Sieg hinausführt. Und die Heiden werden auf seinen Namen hoffen. Lass uns zunächst verstehen, woher dieser Vergleich kommt mit dem geknickten Schilfrohr, geknickten Rohr und dem glimmenden Docht. John MacArthur erklärt es in seinem Kommentar ganz gut, indem er aufzeigt, wie sich zum Beispiel die Leute damals aus Schilfrohr gerne Flöten bastelten. Ja, die haben so ein Schilfrohr genommen und haben da mit ein paar wie nennt man das, Zügen, was auch immer, haben da eine Flöte draus gemacht. Ja, auch wenn das Ding Knick hat, dann kannst du nur noch schiefe Töne oder gar keine mehr machen. Oder wenn es irgendwie weich geworden ist, ja, was macht man in so einem kaputten Stück Schilfrohr, was als Flöte gedient hat, wenn es einen Knick hat, dann kannst du es wegschmeißen, mach dir halt eine neue. Das hat man damit gemacht. Oder ein Docht. Ja, ihr kennt das auch von Kerzen. Damals hatten Leute ja Öllampen. Es gab Dochte, die hatten einfach schlechte Qualität. Manchmal lag es auch daran, dass die Lampe nicht ordentlich gereinigt worden war. Und dann hat das Ding nur vor sich hingeklimmt und gemuffelt. Ja, das hat doch keinen Wert. Zieh das Ding da raus und mach einen neuen rein, schmeiß das alte weg. Das glimmt ja nur noch. Es sollte Licht und Wärme geben, vor allen Dingen Licht. Es macht weder das eine noch das andere. Weg damit. Aber von ihm lesen wir, er wirft das nicht weg. Und so sind manche Menschen. Von anderen Menschen werden sie als nutzlos und wertlos angesehen oder hoffnungslose Fälle. Aber der Herr erbarmt sich über genau solche. Ich weiß noch, dass ich vor 10 Jahren circa, bin ich durch ein Real gelaufen in Bernhausen, weiß ich noch, und da habe ich ein Buch gesehen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht reingeguckt. Nur der Titel, den fand ich interessant, von einem großen deutschen Schriftsteller, einem Stern am deutschen Literaturhimmel, Dieter Bohlen. Nein, also ich lese von dem kein Buch, also tut mir leid. Der Bohlenweg, planieren statt sanieren. Das ist mir im Gedächtnis geblieben. Planieren statt sanieren. Also mit anderen Worten, wenn es nicht klappt, mach platt. Also das ist keine Buchempfehlung, nicht, dass jemand dann meint. aber dieser Untertitel, planieren statt sanieren, das geht mir seitdem immer wieder mal durch den Kopf. Wir haben einen Heiland, der das angeknackste Rohr nicht einfach planiert, platt macht, wegschmeißt. Auch nicht den qualmenden, stinkenden, aber noch glimmenden Docht. Er ist voll Erbarmen. Das ist unser Herr. Das zeigte sich, als er auf der Erde wandelte, gegenüber all den Kranken, all den Besessenen, all den von ihrer Sünde Geplagten. Und diese Charaktereigenschaft zeigt sich auch in der Tatsache, dass wir heute Morgen hier sind. Wenn Jesus Christus sich nicht über dich und über mich erbarmt hätte, über den glimmenden Docht, das geknickte Rohr, das du bist und ich war, oder du warst und ich war, und wir vielleicht auch heute noch ein Stück weit sind, wir wären nicht hier, wenn Jesus Christus sich nicht erbarmt hätte über uns. Obwohl wir in unserem geistlichen Tod in Sünden hoffnungslose Fälle waren, hat er uns gesucht und gefunden. Und der Herr erbarmt sich auch immer wieder über Gläubige, die auf Irrwegen sind. Leute, die wir vielleicht schon aufgegeben haben. Bei denen wir vielleicht schon gesagt hätten, ach, das hat doch keinen Wert mehr. Planieren statt sanieren. Die sind weg. Schau dir die Paulusbriefe an. Hast du mal realisiert, an welche Art von Gemeinden die Briefe des Paulus geschrieben sind? Die Galater. Eine Gemeinde, man könnte fast sagen, das geistliche Ökosystem der Gemeinde war schon gekippt. Da hatten die Leute schon ein anderes Evangelium quasi angenommen. Eins, das mit Werken vermischt war. Und Paulus ringt um diese Leute. Die Kolosser, nun, die haben mit komischen Philosophien, mit Engelsverehrung zum Teil geliebäugelt. Von den Korinthern gar nicht zu reden. Was da für Zustände in Korinth waren in der Gemeinde. Da wurde Hurerei geduldet. Die Leute haben sich gestritten. Also die geistlichen Gaben haben sie auch völlig falsch verstanden. Ja, oder wenn wir in die Offenbarung gucken, die ist nicht von Paulus, aber die sieben Sendschreiben. Zwei Gemeinden werden nicht getadelt. Also Smyrna und Philadelphia. Die fünf anderen, alle werden getadelt. Und wir sehen zum Teil wirklich ganz üble Zustände in diesen Gemeinden. Wo wir vielleicht heute sagen, oh, da kann man doch nicht bleiben. Komm, lass uns zu Hause im Wohnzimmer weiter Gottesdienst machen. Nur mit der Familie. Lass uns nicht da länger hingehen. Aber der Herr ringt um diese Gemeinde und sie gehören zu den sieben Lampen, sind sieben Sternen, die er in seiner Hand hält. Und bei Philadelphia, bei Laodicea könnte man sagen, da steht er draußen vor der Tür, aber er klopft immer noch. Wie schnell geben wir Gläubigen ganze Gemeinden auf, aber der Herr erbarmt sich. Dafür gibt es auch heute in unserer Zeit so viele Beispiele, dass der Herr sich über geistlich bankrotte Gemeinden und Institutionen erbarmt und sie aus der Versenkung wieder hochholt und wieder was draus macht, wo die meisten Gläubigen schon gesagt haben, das hat überhaupt keinen Wert mehr. Ich habe vor einiger Zeit gelesen von einem Menschen, einem Pastor, der ist bekehrt worden aus, das sagt wahrscheinlich wenigen was, aus den sogenannten Zionskirchen in Südafrika. Das ist so eine Art synkretistischer Kult. Da ist afrikanische Religion, ein bisschen Christentum und ein bisschen was selber dazu gemacht, wild vermischt, Werkegerechtigkeit. Also ja, er hat sich aus dieser Bewegung bekehrt. Er ist nach Amerika gegangen, hat dort eine gesunde theologische Ausbildung bekommen, an einer bibeltreuen Bibelschule. Was hat er dann gemacht? Er ist zurückgegangen und man hat ihn tatsächlich berufen als Pastor in einer von solchen Kirchen. Und Gott hat es wirklich geschenkt, dass eine solche Gemeinde umgekehrt ist. Und es werden mehr davon, gerade in dieser Bewegung, die so fernab vom Evangelium sind, wo niemand gedacht hätte, dass da irgendwas draus wird. Es gibt andere Beispiele, man könnte jetzt hier eine Erzählstunde machen, wo Gott wirklich Dinge, wo alle Gläubigen gesagt haben, das geht gar nicht, da macht Gott nichts mehr mit. Aber er ist der Herr, der das geknickte Rohr nicht zerbricht, den glimmenden Docht nicht auslöscht. Und Leute, vor ein paar Jahren waren wir auch ein glimmender Docht, glaube ich zumindest. Und ein angeknicktes Rohr. Und der Herr arbeitet bis heute daran, uns wieder aufzurichten. Der Herr hat sich erbarmt über uns, auch über uns als Gemeinde. Und wenn du heute Dinge siehst in der Gemeinde, die dir nicht gefallen, und von denen du weißt, dass die auch dem Herrn nicht gefallen, was tust du denn als Jünger oder Jüngerin dieses barmherzigen Herrn? Bist du dann wie die Donnersöhne, ja, Jakobus und Johannes, Herr, lass Feuer regnen über diese Samariter. Ist das, was in deinem Herzen, du wirst es nicht sagen, aber ist das, was in deinem Herzen vorgeht? Oder bist du ein Jünger dieses barmherzigen Herrn? Und sagst, Herr, du bist barmherzig, ich möchte auch barmherzig sein. Ich möchte wirklich ein Jünger dessen sein, der das zerknickte Rohr nicht zerbricht und den glimmenden Docht nicht auslöscht. Wir neigen immer zu zwei Extremen. Entweder ignorieren wir die Sünde oder den Irrtum aus Faulheit oder Menschenfurcht, so laissez-faire-mäßig, wir lassen es einfach laufen, ach ja, wird schon irgendwie. Oder wir neigen zu diesen Donnersöhnen, ne, Herr, lass Feuer fallen, neigen dann auch dazu, uns abzuschotten von anderen Gläubigen, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Wir suchen uns dann in der Gemeinde die wir als die Treuen der Endzeit oder was auch immer erachten. So ist unser Herr nicht. Er erbarmt sich über alle seine Kinder und über die, die seine Kinder werden sollen. Egal, ob du dich entscheidest, einen Bruder oder eine Schwester in Liebe zu konfrontieren, den Irrtum anzusprechen, oder ob du nach reiflicher Überlegung entscheidest, dass hier der Moment noch nicht gekommen ist, dass für den Moment noch die Liebe der Sünde Menge bedecken soll, es kann manchmal beides sein, dass du es einfach noch ein bisschen aushältst. Sei barmherzig. Strebe nach dieser Charaktereigenschaft des Herrn. Barmherzigkeit. Dir ist Erbarmung widerfahren, darum sei barmherzig mit anderen. Wir waren angeknackste Schilfrohre und glimmende Dochte und sind es in vieler Hinsicht auch heute noch. Daher sind wir als Jünger dieses Herrn berufen, nicht geknickte Rohre zu zerbrechen und glimmende Dochte auszulöschen. Wir sind berufen, Hoffnung zu geben, nicht Hoffnung zu nehmen. Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen und einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht zum Sieg hinausführt und die Heiden werden auf seinen Namen hoffen. Und das hier, dies ist ein Ort, an dem Heiden, wir sind nicht Juden, zumindest die meisten von uns sind es nicht, an dem Heiden Hoffnung gefunden haben. Und noch ist der letzte Tag des Sieges nicht da. Bis dahin gilt Barmherzigkeit. Lasst uns bis dahin alles dafür tun, dass andere Heiden, die noch nicht den Herrn kennen, an uns sehen, was das bedeutet. Wir haben eben gesungen in einem Lied, dass das Wort, das wir leben, so sinngemäß lauter redet als das, was wir sagen. Dann lasst uns Barmherzigkeit nicht nur sagen, predigen, lasst sie uns praktizieren. Und diese Gemeinde soll ein Ort sein, an dem geknickte Rohre wieder aufgerichtet werden, an dem glimmende Dochte wieder zu einer hellen Flamme angefacht werden. Der Herr kann das bewirken und er kann es auch durch dich und durch mich, durch jedes seiner Kinder, kann er diesem Ziel zuarbeiten. Er benutzt Menschen. Nicht nur, aber er benutzt auch Menschen dazu, das zu tun. Lass uns noch zusammen beten. Lieber Vater, hab dir Dank, dass du uns Jesus Christus geschenkt hast. Deinen Knecht, der sich erbarmt hat über uns, der uns nicht ausgelöscht hat, der uns nicht abgebrochen hat, der uns nicht wegplaniert hat, sondern der uns berufen hat in deine Gemeinschaft, der Geduld hat mit uns. Und es ist deine Geduld, die wir an ihm sehen können. Und wir möchten dich heute bitten, dass du uns hilfst, dass in unseren Herzen diese Geduld, diese Barmherzigkeit auch wachsen kann. Hilf du uns dabei, dass es nicht verkümmert bei uns, sondern dass es wächst. Mach du uns mehr und mehr in unserem Charakter, in unserem Inneren wie Jesus Christus, dass wir so barmherzig sind. Wir können das selbst nicht machen, aber du kannst es. Und darum bitten wir dich im Namen Jesu Christi. Amen.